Wir kommen zu den letzten Versen im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel. Ich lese uns da abschließend diese Verse der Grüße und auch der Hinweise dafür, dass Gottes Wort in die Herzen gepredigt werden soll und dass alles nur unter der Gnade geschieht und nichts außerhalb wirklich Echtes geschehen kann. Der Apostel Paulus schreibt hier: Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen heiligen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Dieser Abschluss soll einfach nochmal bestätigen, was da gesagt worden ist in den Kapiteln zuvor. Dass das alles, was dort geschehen ist in der Gemeinde zu Thessalonich, und was auch in ähnlichen örtlichen Gemeinden geschehen soll und überhaupt in der Gemeinde Jesu weltweit geschehen soll, in der Verbindlichkeit der geschwisterlichen Liebe, wo Jesus Christus allein das Haupt ist, geschehen muss, damit was Gutes überhaupt entsteht. Denn alle Aktionen, die nicht vom Haupt direkt geleitet sind, laufen ins Leere. Sie werden wohl stattfinden, sie werden vielleicht sogar eine Weile stattfinden, aber sie gehen alle ins Leere. Sie bringen keine Frucht. Nur das, was das Haupt wirklich in Szene setzt, in seiner Schar der Gläubigen, was er bewirkt und wo er den Auftrag gibt, das wird auch in Ewigkeit wiedergefunden werden. Denn die Gemeinde zu Thessalonich war ja eine Erweckungsgemeinde und wir freuen uns über alle Erweckungen in dieser Welt, die geschehen waren, die auch jetzt noch geschehen, und freuen uns und bitten auch darum, dass wieder erneute Erweckungen geschehen unter den etablierten Gemeinden, die sich ja zum Teil, wie es in der Offenbarung heißt, auch festgesetzt haben, zufrieden gegeben haben mit dem, was sie sind und was sie haben und nicht mehr weiter voranschreiten. Wir denken da sonderlich an die Gemeinde zu Laodicea. Die war ja noch nicht aufgegeben. Auch wenn wir das manchmal so denken, wenn wir das lesen, ach, mit der ist alles fertig. Nein, nein, fertig ist da nicht, sondern Gott ruft genau diese Gemeinde auf. Zur Buße, zur Umkehr, zur Erneuerung. Er sagt nicht, mit euch habe ich nichts mehr zu tun, sondern ich will euch neu erwecken. Ihr seid stehen geblieben, ihr sagt, na ja, wir haben ja schon alles, wir wissen schon alles, wir kennen schon alles, wir brauchen nichts mehr und so weiter und so fort. Und der Herr sagt, ja, ihr merkt gar nicht, dass ihr noch gar nicht das habt, was ihr haben solltet. Und deswegen kehrt um, ich will euch erwecken, auch wenn es bei euch aussichtslos aussieht, so könnt ihr zu Laodicea gesagt haben, dann kann ich etwas Neues schaffen. Die Thessalonicher, und so hatten wir auch gesagt und uns gelesen, standen ja in der Gefahr, dieses erweckliche Leben nicht weiterzuführen, in Traurigkeiten zu versinken. Und zwar einmal über den Verlust der Glaubensgeschwister, die gestorben sind, und zum anderen über die Erfahrung von Widerstand. Wenn man gläubig ist, möchte man oder geworden ist, die ganze Welt umarmen und fühlt sich als Dominanz, als Sieger über allem, und schwebt erstmal, wie sagen wir es menschlich, auf Wolke 7. Und denken, jetzt kann gar nichts mehr passieren. Aber dann kommen die praktischen Bezüge im Alltag, die uns schwer werden. Und das kann auch in solchen Bezug sein, wie wir es derzeit erleben. Wir beten für die Glaubensgeschwister und für die Menschen, die jetzt in Not sind. Aber das sind praktische Bezüge. Plötzlich ist das Wasser da, plötzlich ist mein Hausstand weg. Wo bleibt dann die Freude in der Nachfolge Jesu? Und das ist nicht nur bei uns in unserer Zeit so erlebbar gewesen und ist erlebbar, sondern auch zu der Zeit der Thessalonicher. Sie waren auch angefochten. Sie merkten, plötzlich gibt es Widerstand. Ein Widerstand, der kann sogar bis zum persönlichen Tod führen. Bin ich dann immer noch froh, dass ich Jesus kenne? Oder sage ich, es wäre besser, ihn nicht zu kennen, damit ich nicht solche Widerstände habe? All das wurde ja auch hier mit besprochen. Und darum auch in den letzten Versen wurde ja deutlich gemacht, dass das Gemeinsame und das Füreinander Gebet notwendig ist. Paulus sagt, betet auch für uns. Für uns. Und jetzt kommen wir nochmal zu kurzen Punkten darüber, dass diese Beständigkeit im Glauben immer wieder festgemacht werden muss. Ja, dass nämlich diese Bestätigung, ich bin ein Kind Gottes, erfahren wird. Nicht nur einmal im Monat, sondern jeden Tag aufs Neue. Ich bin auch heute ein Kind Gottes. Ich mache auch heute meine Erfahrung. Eine ältere Schwester, die schon längst beim Herrn ist, fragte uns einmal, woraus lebt ihr? Wie lebt ihr immer nach vorne? Und da sagte meine Frau und ich, wir leben aus der gegenwärtigen Erfahrung mit dem Herrn. Das ist der Motor, was ich heute mit Jesus erlebt habe, ist der Motor, um weiterzugehen auch für morgen. Wenn ich heute natürlich nichts mit dem Herrn erlebe, ganz persönlich für mich, habe ich Fragen, keine Spannkraft für morgen. Morgen überlebe ich vielleicht auch nichts, ja, übermorgen schon alles aus. Da habe ich überhaupt keine geistliche Perspektive mehr. Und sie sagte, ja, so ginge es ihr auch. Sie lebt aus dem Erleben mit Christus, nicht aus der Aktion für Christus. Da hat man keine Kraft, da kann man nicht schöpfen, da wird man müde und matt. Aktionen für Christus machen uns nicht froh, sondern strengen kolossal an. Aber Leben aus Christus und Erfahren mit Christus, das gibt immer wieder neue Wellen der Motivation. Dieses Wort dennoch haben wir Gott zum Trost, immer weiter voranzugehen. Dieses Wort dennoch, das muss jeden Tag leuchten. Und das wollte ja am Schluss auch der Apostel Paulus den Thessalonichern nochmal mit auf den Weg geben. Also am Ende dieses vom Geist Gottes inspirierten Briefes zeigt der Apostel noch einmal, dass das neue Leben aus Gott, was ja geschenkt ist für Gott, neue Leben aus Gott für Gott, nicht so wie es Petrus auch sagt in 1. Petrus 4, die übrige Zeit unseres Lebens leben wir nicht mehr nach unserem Willen, sondern jetzt im Willen Gottes. Das Leben aus Gott für Gott, und das will der Apostel Paulus sagen, das muss stets neu festgemacht werden. Durch die demütige Gesinnung vor dem Herrn und den verordneten Wandel darin dann erkennen wollen. Darum auch hier, ich hatte eben schon den Apostel Petrus zitiert, im zweiten Brief sagt er folgendes, im ersten Kapitel Vers 10, tut Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Fleiß, das hat was mit, ist ein Aufbruch. Das geht nicht so nebenbei. Fleiß hast, wir sagen ja, ohne Fleiß kein Preis auch. Da ist ja auch eine gewisse Aktion, ein Wille, ein Bestreben dahinter. Fleiß, die Begegnung suchen mit meinem Herrn. Tut Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das hat er nicht zu denen gesagt, die noch nicht gläubig waren, sondern zu denen, die bereits gläubig geworden sind. Zu den Christen. Nicht? Habe ich meine Berufung heute zum Beispiel festgemacht? Auch heute, Herr, will ich mit dir leben? Denn wo ihr das tut, sagt Petrus hier weiter in dem zweiten Brief, werdet ihr nicht straucheln. Nicht straucheln. Ganz einfache Formel. Wo ihr den Glauben an Jesus Christus fleißig festmacht und eure Berufung, ihm zu leben, werdet ihr nicht straucheln. Nun merken wir oftmals, und die Thessalonicher standen auch in der Gefahr, dass wir gestrauchelt sind und straucheln können. Woran liegt es? Dass wir unsere Berufung und Erwählung nicht festmachen im Gebet, nicht die Entschiedenheit deutlich machen vor Gott und vor uns, wem wir angehören wollen an diesem einen Tag. So wie es Satusunter Singh mal gedichtet hat, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Ich bin entschieden. Ja, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, ich bin entschieden, niemals zurück. Und diese Entschiedenheit müssen wir täglich festmachen. Drei wichtige Glaubensmerkmale sollen also stets hier neu erkannt werden und sich dazu bekannt werden und auch festgemacht werden, bestätigt werden. Einmal die einheitliche Gesinnung untereinander, die Freude, Gottes Wort zu haben und weiterreichen zu dürfen, soll immer wieder festgemacht werden. Und das Dritte, Dankbarkeit zuzulassen und immer wieder neu im Herzen zu suchen über die empfangene Gnade, weil das ja alles Gnade ist. Keiner konnte etwas verdienen im Blick auf sein Christentum. Nichts war zu verdienen. Es war geschenkt. Und für diese Geschenke sollen wir immer wieder Danke sagen. Das sind so drei wichtige Punkte, die hier auch deutlich gemacht werden in Thessalonichern. Der erste, grüßt alle Brüder. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Der Bruderkuss, der besonders auch im Orient, in Asien bekannt ist, und wir sehen das ja auch unter den türkischstämmigen Leuten oder arabischstämmigen Leuten, wenn die sich grüßen, also wenn es Familienmitglieder sind, dann küssen sich hin und rechts, rechts und links, ja, das, der Kuss, und der soll ja etwas ausdrücken. Er soll ja ein Zeichen sein der Ehrerbietung dem Nächsten gegenüber. Ich gehöre auch dazu und ich bin dankbar, dass du auch dabei bist. So sagte der Herr Jesus zu dem Pharisäer Simon, der sich beschwerte darüber, dass Jesus sich einer Sünderin annahm, die ihm ja die Füße salbte und mit den Tränen auch netzte und mit den Haaren trocknete. Und als er sich innerlich aufregte und Jesus merkte, dass dieser Simon, dass ihm das nicht gefiel, da sagte er, du hast mich nicht geküsst, als ich in dein Haus kam. Sie? Ja. Sie hat sich zu mir bekannt. Du nicht. Du warst selbstgerecht. Du brauchtest meine Beziehung nicht. Der Pharisäer Simon lebte in dem Dünkel der Selbstgerechtigkeit. Wir stehen nicht auf der gleichen Ebene. Aber der Bruderkuss, das sollte hier heißen, wir gehören zusammen. Wir stehen auf derselben Ebene. Ich bin froh, dass es dich gibt und ich darf auch bei dir sein. Das Suchen eigener Ehre, so wie bei dem Simon, verhindert geistliches Leben und zerstört Erweckung. Zerstört Erweckung. Deswegen diese kleine Aufforderung, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Der Bruderkuss bekundet auch die Gleichstellung aller Glieder. Gleich und eins. Gleich sein vor Gott, eins sein vor Gott. Keiner ist mehr, keiner ist weniger. Und alle haben nur Geschenke bekommen, die sie verbinden in Jesus Christus. Das soll das deutlich machen, damit im Kampfe des Glaubens auch in der Gemeinde zu Thessalonich keine Lücken entstehen. Die Entzweiungen öffnen Lücken für den Widersacher und Feind und die Erweckungsgemeinde in Thessalonich fällt dann auseinander und das Zeugnis der Erlösung in Jesus Christus wird nicht mehr weitergegeben. Wie war das im Orient? Ich habe das mal nachgelesen, wenn man den Bruderkuss sich der Verbindlichkeit gab. Man legte zunächst den Kopf auf die rechte Schulter des anderen und gab ihm dann einen Kuss auf die rechte Wange. Danach umgekehrt den Kopf auf die linke Schulter und ein Kuss auf die linke Wange. Das heißt, ich nehme den Nächsten als meinen Glaubensbruder an und will unbedingt die Einheit im Heiligen Geist mit ihm halten. Das ist das Zeugnis, was damit verbunden ist, warum Paulus das hier schreibt. Das geht hier nicht um bloße Küsserei, sondern es geht um diese Verbindlichkeit, diese Kraft, das Zeugnis. Ich will unbedingt mit dir in einem Geist, dem Geiste Jesus, stehen bleiben. Denn sonst hört die Erweckung in Thessalonich auf. Ich will die Einheit mit ihm halten. Ich stelle mich nicht über ihn, denn Jesus Christus ist unser gemeinsamer Herr. Er allein hat das Sagen. Wir haben nicht das Sagen, wir sind nur ausführende Organe, aber nicht das Sagen. Das Sagen hat nur der gemeinsame Herr. In dieser Weise beugten sich ja vor Gott zum Beispiel auch Jakob und Esau bei ihrer erneuten Begegnung nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren. Da gab es ja diesen Streit zwischen ihnen, nicht? Der Esau wollte den Jakob ermorden, weil er ihn nun betrogen hatte um den Erstgeburtssegen, und vieles andere mehr rechnete er ihm auf und zu. Und nun nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren hatte Jakob Angst, seinem Bruder zu begegnen. Vielleicht macht er das wahr, dass er mich erschlägt. Und dann wissen wir und lesen ja in der Schrift, wie er das gehandhabt hat, dass er Tiergruppen vorangeschickt hat, um seinem Bruder versöhnlich zu stimmen, und seine Kinder hat er ganz hinten laufen lassen, damit, wenn es zu einem Krieg kommt, sie möglicherweise verschont werden. Aber als sie dann zusammenkamen, fand genau das statt. Sie umarmten und küssten sich. Sie küssten sich, und das ist das Zeichen, dass sie nicht mehr gegeneinander sein sollten und wollten, sondern sie wollten Frieden haben. Hier verstehen wir auch diese Bedeutung, Bruderkuss. Sie küssten sich. So lesen wir es in 1. Mose 33, 4. Ich lese uns das mal vor. Jakob schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in die 33, 4, entschuldigt, ja. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Also das natürlich, die Initiative ging sogar von Esau aus, der ihn umbringen wollte. Jetzt hat er eine ganz andere Gesinnung. Ich will dich nicht mehr umbringen, ich will mit dir eins sein. Und küsste ihn, ja. Das ist also diese Geste, die hier auch angesprochen wird. Oder Josef und seine Brüder, als er sich seinen Brüdern offenbarte, 1. Mose 45, fand genau dasselbe statt, diese Zusage, wir müssen zusammenstehen, wir wollen zusammenstehen, und er küsste sie. 1. Mose 45, Vers 14, und er fiel seinem Bruder Benjamin erstmal um den Hals und weinte, und Benjamin weinte auch an seinem Halse, und er küsste alle seine Brüder und weinte über ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Josef hätte ja Grund gehabt zu sagen, na ja, komm, ich gebe euch mal die Hand, wir sind versöhnt. Aber das wäre nicht genug gewesen. Dieser Bruderkuss war das innige Zeichen, ich habe dir wirklich vergeben. Wir sind jetzt wirklich eins. Und diese Einheit sollte hier in Thessalonich auch dominieren. Nicht nur, naja, ist okay, ja, heute ist ja das Wort okay in, überall sagt man ja okay, ja, na, tut mir leid, okay, ja. Und so, das genügt nicht. Es geht um die Gesinnung, ich will jetzt mit dir eins sein. Das andere ist ja nur so nebenbei. Da sagt man, winkt man ab, naja, ist nicht so schlimm und vergiss es und so weiter. Das hat aber noch nichts mit Einssein zu tun. Hier geht's um Einssein, und das tat Josef. Er küsste alle seine Brüder, und das war das Zeichen der Vergebung, und wir sind eins. Als Paulus sich von den Brüdern aus Ephesus verabschiedete, weil er wusste, dass er nicht mehr zurückkäme in die Gemeinde, sondern er sollte ja auch nach Rom kommen, und dort würde er ja dann auch seinen letzten Auftrag erfüllen. Da heißt es ja auch in der Apostelgeschichte 20, Vers 37, es war aber viel Weinen unter ihnen allen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Sie küssten ihn. Also sie hätten das ja auch anders machen können, sie hätten ja nur weinen können. Aber hier war der Bruderkuss gemeint, wir sind eins, Jesus ist der Herr über uns. Und was dir geschieht, geschieht auch uns. Untrennbar in Zeit und Ewigkeit. Und nicht nur so, sondern auch dieses Beispiel vom verlorenen Sohn ist ja ein Beispiel dafür, dass Menschen aus der Finsternis in das Licht kommen können. Der verlorene Sohn, der war ja nun völlig am Abgrund gewesen, völlig im Aus des Lebens. Und dann kam er nach Hause mit nichts mehr in der Hand, sondern nur noch mit dem Wunsch, zu Hause sein zu dürfen. Und der Vater lief auf ihn zu und küsste ihn. Ja, wir sagen, na gut, der Vater küsst schon mal den Sohn, aber das hatte hier nichts mit Vater und Sohn allein zu tun, mit Familienbanden, sondern einfach, ich habe dir vergeben. Ich will wieder die Einheit. Ich habe dir vergeben. Hier ist nichts mehr dazwischen. Das ist diese Gesinnung, die da eine Rolle spielt. Der heilige Bruderkuss ist also das Zeichen der gemeinsamen Demütigung vor dem lebendigen Gott in Jesus Christus aus Dankbarkeit über die eigene Erlösung von Sünde und Tod. So wie Josef ja auch gesagt hat zu seinen Brüdern, ich bin doch nicht Gott, dass ich euch etwas aufrechnen kann. Bin ich doch nicht. Wir sind doch alle unter Gott. Deswegen suchen wir diese Einheit und wollen einfach zur Ehre unseres himmlischen Vaters zusammenstehen und zusammenbleiben. An dieser Stelle verstehen wir auch die besondere Weise, warum die Sünderin in des Pharisäers Haus, was ich schon zitierte, die Füße des Herrn küsste. Wir lesen ja auch im Psalm 2, küsst den Sohn, damit er nicht zürnt, küsst ihn. Das heißt also, bezeugt diese Herzensverbindung zu Gott. Ich will mit dir leben. Ich will unter deiner Führung leben. Koste es, was es wolle. Ich küsse den Sohn. Ich küsse die Füße Jesu. Und zwar aus Dankbarkeit. Sie bezeugte Dankbarkeit über die Erlösung, ja, die schon vorgeschattet, denn der Herr sagte zu ihr, gehe hin, dir sind deine Sünden vergeben. Aber sie bezeugte auch, dass Gott ein Anrecht auf ihr Leben hat. Wenn man vor einem König niederfällt, dann bezeugt man, der König hat Macht über mich. Deswegen küsset den Sohn. All das schwingt mit diesem Bruderkuss auch mit. Gott hat die Macht über mich. Ihm räume ich das absolute Sagen über mein Leben ein. Der heilige Kuss soll also bezeugen, dass wir uns dem heiligen Willen Gottes allein unterstellen wollen. In diesem Zusammenhang ist auch diese prophetische Aussage ja zu sehen, von der ich eben sprach im Psalm 2, Vers 12. Küsst den Sohn. Dein Wille, Herr, ist allein entscheidend. Deinen Willen über meinem Leben brauche ich. Dein Willen über meinem Leben will ich tun. Und dein Wille allein bringt das Gute hervor und die Frucht, die du suchst. Küsset den Sohn. In der Gemeinde soll nie die Gesinnung des Verrates aufkommen und dem Feind dadurch Tür und Tor geöffnet werden, der ja nur das Verderben sucht. So wie zum Beispiel bei dem Judaskuss, ist auch ein Kuss. Aber das war kein Kuss der Unterordnung und der Einordnung. Es war kein Kuss des Suchens der Gemeinsamkeit, sondern ein Kuss des Verderbens. Ein Kuss des Tötens, wo Erweckung eine Gemeinde bewegt, ist also die Liebe Gottes spürbar. Da ist ein Herz und eine Seele im Verbund vorhanden. Und da spielt die Aufforderung, im Bruderkuss zu bleiben, in dieser Gesinnung eine große Rolle. Wir lesen das ja in diesen Briefen, zum Beispiel Römer 16, Vers 16, oder 1. Korinther 16, Vers 20, 2. Korinther 13, Vers 12, jetzt hier im Thessalonicher Brief und auch im Petrusbrief. Ja, und das steht immer in Bezug auch auf den heiligen Kuss und denkt an alle Heiligen, an alle Gläubigen. Das heißt, das nicht nur jetzt für uns persönlich, sondern mit der weltweiten Gemeinde. Ihr gehört alle zusammen. So wird das dargestellt und beschrieben. Und das meint der Apostel Paulus hier auch. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Wer Bruder ist, nehmt ihn so an. Wenn wir als Gläubige aus den Heiden die äußere Form des heiligen Kusses ja nicht praktizieren, weil dem Heiden Christen nicht alles auferlegt ist, was dem Judenchristen oder dem orientalischen Christen gängig war. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, dass man gesagt hat, nur 4 Stücke sollen den Heiden noch auferlegt werden, nicht? 4 Stücke, das andere brauchen sie nicht mehr beachten und auch vielleicht die äußere Praxis des heiligen Kusses nicht. So ist doch der Inhalt des heiligen Kusses unerlässlich, um als Gemeinde Jesu erwecklich und fruchtbringend in dieser Welt zu wirken. Das heißt, das aufrichtige Miteinanderreden und Aneinanderhandeln als Glaubensgeschwister ist eine geistliche Grundregel zum gemeinsamen Handeln. Also die Gesinnung bleibt, auch wenn die Form jetzt nicht praktiziert wird. Die Gesinnung ist nötig, und das spricht Paulus jetzt nicht nur zu den Thessalonichern, das gilt allen gläubigen Gemeinden so. In Sprüche 24, 26 lesen wir auch dazu, eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss. Auch hier wieder. Also das heißt, die Gesinnungsfrage wird ja gestellt. Grüßet alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Eine zweite Besiegelung des Lebens mit dem Herrn, der uns erlöst hat, ist, dass wir das Wort Gottes als alleinigen Maßstab sein lassen und anerkennen und auch als den alleinigen Maßstab mitteilen. Das haben wir in Vers 27 gelesen. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen heiligen Brüdern. Vor allen heiligen Brüdern. Das heißt, dass der einheitliche Maßstab für alle. Es gibt keinen anderen Maßstab. Es kann, wenn es um das Reich Gottes geht, kein menschlicher Maßstab eingebracht werden. Er trägt nicht. Alle sollen denselben heiligen Maßstab erfahren und sich einordnen, nämlich den Maßstab Gottes in seinem Wort. Wo wir Gottes Wort allein als unseren Maßstab gelten lassen und nicht das Menschenwort, was gehört werden kann, was abgewägt werden kann, aber nicht anstelle des Wortes Gottes gesetzt werden darf, dann, wenn wir das nicht allein, also das Wort Gottes gültig, als Gültigkeit stehen lassen, dann verlieren wir die Glaubensorientierung. Wir leben am Willen Gottes vorbei. Unser Leben bleibt dann nicht mehr vom Willen Gottes durchkreuzt, sondern der Eigenwille oder der Wille anderer Menschen gewinnt wieder Raum in unserem Leben. In 2. Timotheus 3, Vers 16 finden wir ja, dass Paulus auch hier deutlich macht, wozu das Wort Gottes dienlich ist, was es wirklich ausrichtet. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit. Nach der Elberfelder Übersetzung lautet es, ist Nütze zur Lehre, zur Überführung. Allein Gottes Wort kann uns überführen. Menschenwort überführt uns nicht, weil wir da immer Gegenargumente geben können und sagen, naja, du bist ja auch ein Mensch, du hast ja auch Fehler, ja, deswegen höre ich da gar nicht drauf. Aber Gottes Wort überführt im eigenen Leben und bringt auch zurecht. Das ist dann das Dritte, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit Gottes. Darum lasst dieses Wort, sagt Paulus, lesen bei den heiligen Brüdern. Das Wort richtet das aus. Das kommt ja auch mit dieser Aussage in Offenbarung 1, Vers 2 und 3 überein. Dieses Wort in der Offenbarung steht gleichermaßen Pate für diese Aussagen, die wir eben gelesen haben. Da heißt es, selig ist, der da liest, die da hören, die Worte der Weissagung und behalten. Die sind selig. Wer Gottes Wort liest, wer Gottes Wort hört und wer Gottes Wort behält, der ist selig. Wer Menschenwort hört, kann nicht selig sein. Aber Gottes Wort macht selig und frei. Lebendige Gläubige heißt doch lebendige Gemeinde, ist berufen, immer auf Gottes Wort ihr Leben abzustellen. Was sagt der Herr? So wie Paulus vor Damaskus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wo andere Aussagen, auch andere Weissagungen über die Bibel hinaus Maßstab werden, ist geistliches, von Gott gewirktes Leben und Dienen nicht mehr möglich. Weil sich der Heilige Geist nur zum bereits inspirierten und geoffenbarten Wort Gottes bekennt, zu nichts anderem. Zu anderen Dingen bekennt er sich nicht, er bekennt sich nur zu dem, was geoffenbart ist. Darum ist das der alleinige Maßstab, der auch weitergegeben werden soll. So wie es der Herr Jesus ja auch sagte in Johannes 16, nur dieser Tröster wird euch leiten in die Wahrheit. Woanders gibt es keine Leitung in die Wahrheit hinein und auf dem Weg der Wahrheit. Menschen können uns nicht auf dem Weg der Wahrheit leiten. Sie können uns gute Ratschläge für die Zeit geben. Aber wenn es um die Wahrheit geht vor Gott, ist nur der Heilige Geist die einzige Einrichtung, die Gott für die Gläubigen gegeben hat, die uns dort helfen kann und helfen will. Also das Wort Gottes soll zum eigenen Maßstab genommen werden und anderen auch zum Maßstab vorgelegt werden. Deswegen diese Verse nochmal, ich beschwöre euch bei dem Herrn, also was für ein Nachdruck, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen heiligen Brüdern. Alle müssen denselben Maßstab hören. Ja, also er gab ihnen direkt einen Stoß nach vorne, das tun zu sollen. Nicht nur für euch, sondern auch für die anderen soll es sein. Dass hier gesagt ist, das Wort soll vor allen heiligen Brüdern gelesen werden, bedeutet doch, dass die Brüder berufen sind, zuerst sich in ein Zeugnis der Gnade aufgrund des Wortes ziehen zu lassen und dann das Hörbare und Spürbare durch das Zeugnis, was sie selber haben, Leben mit Gott weiterzugeben und auch das Wort Gottes anderen weiter zu verkündigen. Also nicht nur für sich selbst, sondern dadurch, dass ich es angenommen habe, auch ein Verkündiger werde. Wir sagen ja manchmal, Herr, mach mich zum Segen für andere. Dadurch, dass ich gesegnet worden bin, dadurch, dass ich verändert worden bin, werde ich ein Segen auch für andere. Das ist diese Weiterwirkung, nicht nur Wechselwirkung, sondern Weiterwirkung. Und es ist auch den Brüdern gesagt, das ist immer wieder auffällig in der Schrift, ich weiß nicht, ob ihr beim Lesen das auch so bemerkt habt, dass ja immer die Brüder angesprochen werden in den Briefen. Da wird nicht gesagt, den Schwestern. Warum? Weil Gott es so gefallen hat, dass er die Brüder fordert zu einem guten Zeugnis, damit durch das gute Zeugnis der Brüder die Schwestern gestärkt werden im Glauben. Und die Schwestern wiederum durch einen stillen Wandel auch die Gottlosen noch überzeugen können. Die Brüder tragen die Hauptverantwortung. Ich weiß, es ist für die Männer oft schwer, diese Verantwortung zu tragen. Deswegen schütteln sie gerne ab und delegieren es gerne an die Frauen. Aber biblisch ist das nicht. Die Männer haben die Aufgabe, deswegen steht hier alle heiligen Brüder, dieses neue Leben mit Jesus vornehmlich zu demonstrieren. Auch in der Ehe. In der Ehe auch. Denn die Frau soll mitgezogen werden durch den Ehemann. Wenn der Ehemann versagt, na ja, dann kann er nicht erwarten, dass die Frau vorangeht. Ja, man kann sie dann schnell beschuldigen, aber man muss sich an die eigene Nase fassen als Mann, ob man auch wirklich das Zeugnis Jesu im Wandel gezeigt hat. Es gibt einige Stellen, die dort sind, und hier verstehen wir in diesem Zusammenhang, warum Paulus auch, und das sicher nicht nur an Timotheus oder die Korinther, sondern er meinte es ja für alle Gläubigen, einfach gesagt, durch den Geist Gottes getrieben gesagt hat, in 1. Timotheus 2 zum Beispiel, da verstehen wir die Stellen vielleicht besser, Vers 11, eine Frau lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit, einer Frau aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei. Das sind ja Worte der Heiligen Schrift. Und hier ist natürlich die Voraussetzung, dass sie das tun kann, dass auch der Mann diesen Maßstab ihr deutlich macht. Ja, das ist natürlich so. Und lesen wir dazu nochmal 1. Korinther 14. Das sind ja alles Worte, die im Zusammenhang miteinander stehen, die ja nicht irgendwie nur so nebulos in der Luft sind. Da steht in Vers 34, 1. Korinther 14, wie in allen Gemeinden, also auch Thessalonich, wie in allen Gemeinden der Heiligen, lasset eure Frauen schweigen in der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Das heißt doch nicht, dass sie gar nicht Anteil haben dürfen an der Gemeinde, an der innerlichen Gemeindebewegung. Nein, sondern sie sollen profitieren von dem Vorbild der Verantwortungsträger, nämlich der Brüder. Deswegen steht immer, wenn ihr das lest in der Schrift, steht immer an die Brüder, immer an die Brüder. Ich habe da nie gelesen, dass das jetzt an die Schwestern war. Es werden mal Grüße ausgerichtet an die Schwestern, aber die Verantwortlichkeiten wird immer an die Brüder delegiert. Was sie sind, das geben sie auch weiter. Sei es in der Familie oder in der Gemeinde. Immer sind die Brüder hier gefordert, ein leuchtendes Vorbild zu sein. Nicht? Deswegen verstehen wir also diesen letzten Satz oder vorletzten Satz im Thessalonicher Brief, dass gesagt wird, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen heiligen Brüdern. Denn sie müssen zuerst diesen Weg gehen, damit sie die anderen auch nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem Leben nachziehen können. Und das dritte Merkmal, was ich jetzt, wir sprachen ja von drei Merkmalen, das dritte im Vers 28 heißt, diese Festmachung und Besiegelung meiner Berufung soll immer in der Erkenntnis, alles ist Gnade geschehen. Alles ist Gnade. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch, die Gnade. Also das heißt, das Bewusstsein jeden Tag, ich habe nichts dazu beigetragen. Das ist so wichtig. Auch in der Gemeinde zu Thessalonich war das so wichtig. Das kann ja sein, man hat Glaubenssiege, was wir uns alle wünschen. Und aufgrund von Glaubenssiegen kann es auch eine geistliche Verselbstständigung geben, wo wir nicht mehr unter der Gnade sind, wo wir uns dann stark und groß fühlen. Und dann selbstständig vorangehen und dadurch auch andere verletzen. Andere verletzen, die sagen, ich bin so schwach, ich lebe unter der Gnade, aber der scheint alles zu können. Versteht ihr? Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Bewusstsein täglich festmachen. Ich bin nur das, was ich bin, aus Gnaden. Und das soll der andere auch merken, dass ich auch nur aus Gnaden das bin. Der soll nicht den Eindruck kriegen, dass ich ein schlauer Kopf bin, sondern nur aus Gnaden. Ja, das ist hier auch gesagt, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch. Denkt daran, ihr lieben Thessalonicher, damit ihr bereitet seid auf die Wiederkunft des Herrn. Wir dürfen also nie vergessen, dass wir aus Gnaden selig geworden sind, aus Gnaden Jesu befähigt wurden, geistlich zu handeln, aus Gnaden auch erhalten werden, damit wir nicht wieder in die Welt zurückfallen. und aus Gnaden auch vollendet werden in unserem Erdenlauf. Es ist alles Gnade. So zum Beispiel auch in Römer 3, Vers 24, es ist alles ohne Verdienst, sondern aus Gnaden seid ihr selig geworden. Oder Paulus, der sich immer wieder gedemütigt hat und hat, wenn er geschrieben hat, Römer 1, Vers 5, das Apostelamt haben wir aus Gnade empfangen. Das haben wir gar nicht so selber studiert. Das haben wir aus Gnaden empfangen. Wir haben uns nicht da ins Mittel setzen können. Aus Gnaden ist uns das gegeben worden, sagt er. Ja, er bleibt immer also in der Abhängigkeit des Fürsorgers Jesu Christi. Und in Römer 12, Vers 6 heißt es ja auch, ihr habt ja Gaben aus der Gnade bekommen. Also was ihr könnt im Reich Gottes, das habt ihr euch nicht erarbeitet, sondern es habt ihr geschenkt bekommen. Denkt immer daran. Und das muss man täglich festmachen, auch die Thessalonicher sollten das tun, damit sie nicht abheben und nicht denken, sie sind diejenigen, die was jetzt bewerkstelligen können. Darum steht ja in 2. Korinther 9, Vers 8, dass des Herrn Gnade reichlich unter uns sei, um reich zu machen zu guten Werken. Das heißt also zusammenfassend, einheitliche Gesinnung, Verkündigung des Wortes Gottes, Leben allein im Bewusstsein aus der Gnade, das erhält die Verbindung der Gemeinde zusammen und das erweckliche Leben wach. Trotz, und das wurde den Thessalonichern auch deutlich, trotz aller Anfechtung. Trotz aller Anfechtung, die auf den Einzelnen zukommen und auf die Gemeinde zukommen, darf diese Zusammengehörigkeit unter dem einen Haupt stattfinden, weil alles Gnade ist. Und darum sagt der Herr, was ich euch sage, das sage ich allen, wachet in diesem Geist, wachet darin, dass es nicht verschoben wird, dass ihr immer wieder wisst, wo ihr hingehört, wem ihr gehört, warum ihr diesem gehört, der euch berufen hat und wozu er euch berufen hat in dieser Welt. Und ich denke, hier sind wir am Schluss des ersten Thessalonicher Briefes, was diesen Gläubigen gesagt wurde, gilt doch allen Gläubigen somit auch uns. Und es soll uns auch ein Hinweis sein, Gleiches zu beherzigen und zu tun.